Deutschlandfunk Kultur Weltzeit,
zu der sie Isabella Kohler sehr herzlich begrüßt.
Ich glaube, ich empfinde so, wie alle Neuseeländer gerade fühlen. Alle trauern und ich trauere mit ihnen. Aber ich muss auch meinen Job machen. Ich muss dafür sorgen, dass wir uns um alle Betroffenen kümmern, dass sie Unterstützung und Hilfe bekommen, nicht nur in den nächsten Tagen, sondern auch in den kommenden Monaten und Jahren.
Die neuseeländische Premierministerin Jacinda Ardern, unmittelbar nach den Anschlägen auf zwei Moscheen in Christchurch am 15. März, bei denen 51 Menschen ums Leben kamen. Die Anschläge sind jetzt fast 3 Monate her und Jacinda Ardern macht, wie sie schon damals feststellte, weiter ihren Job. Die Chefin der neuseeländischen Labour-Partei regiert gemeinsam mit ihrem rechtspopulistischen Koalitionspartner und den Grünen den Inselstaat im südlichen Pazifik, dessen Immobilienpreise zu den teuersten weltweit gehören. Neuseelands größtes Problem ist zurzeit der Mangel an bezahlbarem Wohnraum, sagt der ehemalige neuseeländische Botschafter in Berlin. Offiziellen Statistiken zufolge fehlten allein letztes Jahr 60.000 Wohnungen und Häuser. Das kommt Ihnen bekannt vor? Unser Autor Michael Franzen stellt Ihnen zunächst eine Frau vor, die gemeinsam mit ihrer Familie Wohnungsnot am eigenen Leib erfahren hat und erfährt.
Das hat jetzt gerade noch gefehlt. Laurie Smith schaut im Wartezimmer des DePaul-Hauses der neuseeländischen 1,6 Millionen Metropole Auckland zu ihren Kindern. Als wenn die Mittagshitze nicht schon schlauchend genug wäre, streiten sich die drei ums Spielzeug.
Just as long as my kids are happy, I don't care about anything else in this world.
Für ihre Kinder würde die zierliche 30-Jährige alles tun. Deshalb auch der Termin in der christlichen Notunterkunft. Ein Lächeln huscht über Lauries Lippen. Die Kellnerin hat dem DePaul-Haus viel zu verdanken. Seit einer Woche wohnt ihre 5-köpfige Familie in einer der 25 Wohnungen der Hilfsorganisation, übergangsweise.
It's stability. It's knowing that they're going home to something that they can call home for now.
Wir haben wieder Stabilität. Die Kinder wissen, dass wenn sie nach Hause kommen, sie auch ein Zuhause haben und nicht hin und her geschoben werden wie zuletzt. Da musste ich meinem 12-Jährigen sagen, du schläfst heute bei deiner Tante, wir schlafen woanders. Es hat mir das Herz gebrochen. Eigentlich darfst du deinen Kindern so etwas nicht antun. Sie verstehen das nicht. Wenn sie erwachsen sind, werfen sie dir vor, ihr wart nie für uns da. Aber was hätten wir tun sollen? Wir haben uns das nicht ausgesucht.
Vor rund einem Jahr ist Lauries Familie aus ihrer alten Unterkunft geflogen, wegen Mietschulden. 600 neuseeländische Dollar, umgerechnet rund 360 Euro, kostete die Wohnung pro Woche. Solange Laurie ihren Job als Chefkellnerin in einem Casino hatte, konnten sich Himi, ihr Mann und sie die Miete noch leisten. Doch dann wurde sie krank. Und Himis Verdienst alleine, das war zu wenig. Als Maurer verdient er rund 4.000 Dollar im Monat. In anderen neuseeländischen Städten mag das genug sein, doch nicht in Auckland. Laut einer Studie die siebteuerste Stadt weltweit. Laurie schüttelt den Kopf. Letzte Woche hat sie Himi bei der Arbeit besucht.
Ich und die Kinder haben ihn begleitet zur Abnahme eines Neubaus. Der hat 850.000 neuseeländische Dollar gekostet. Rund 510.000 Euro. Wirklich schick, das Haus. Himi hat auf der Baustelle eine Woche lang gearbeitet. Er hat richtig rangeklotzt. Innerhalb einer Woche haben die Besitzer mal ebenso 850.000 Dollar ausgegeben, als wäre es nichts. Irgendetwas stimmt da nicht. Mein Mann verbringt eine ganze Woche auf der Baustelle. Und was bekommt er dafür? 1.000 Dollar. Und dann geht der Immobilienmakler hin und verkauft das Haus für 850.000 Dollar. Das ist doch verrückt.
Laurie steht auf. Sie ist dran. Jen Rutledge, die Leiterin des DePaul-Hauses, soll ihr dabei helfen, sich durch den bürokratischen Dschungel zu schlagen, der sich auftut, wenn man in Neuseeland einen Platz auf der Warteliste für Sozialwohnungen ergattern will. Rund 67.000 Wohnungen befinden sich in öffentlicher Hand. Viel zu wenig im Land der Häuslebauer, in dem die meisten ein Eigenheim wollen und keine Mietwohnung. Laurie dagegen sucht weiter nach einer privaten Mietunterkunft. Schließlich kann ihre Familie in der Übergangswohnung nicht endlos bleiben.
Klar suche ich weiter nach einer Wohnung. Wir gehen deshalb oft in die Bücherei. Da gibt es kostenlos Internet. Früher habe ich nach 5- oder 6-Zimmer-Wohnungen gesucht, aber das mache ich schon lange nicht mehr. Solche Wohnungen sind unbezahlbar. Ich schaue jetzt auch nach Wohnungen außerhalb Aucklands. Das Bauunternehmen, für das mein Mann arbeitet, hat seine Zentrale im Speckgürtel Aucklands, im Süden. Wenn wir in die Nähe ziehen würden, könnte sich Himi das ganze Pendeln sparen. Außerdem sind die Mieten da günstiger. Wenn ich vor der Wahl stände, bleiben oder irgendwo hinziehen, wo wir uns die Miete leisten können, dann müsste ich nicht lange überlegen. Dann würde ich meinen Job aufgeben und zu Hause bleiben.
Gut eine halbe Stunde hat der Termin bei Jen Rutledge gedauert. Wenn alles gut läuft, hat Lori bald die nötigen Unterlagen zusammen. Leute aus der Mittelschicht, die den Kürzeren ziehen im neuseeländischen Wohnungsmonopoly. Die Leiterin des DePaul-Hauses kennt etliche solcher Beispiele.
Homeownership is now a dream for many New Zealanders.
Der Traum vom Eigenheim, für viele Neuseeländer hat es sich ausgeträumt. Niemand weiß das besser als Jen. Wie auf Kommando rattert die Frau in der bunten Bluse die Eckdaten der Immobilienkrise herunter. Zahl der fehlenden Eigenheime 70.000, davon allein 45.000 in Auckland. Der Durchschnittspreis für ein Eigenheim ist in den letzten 10 Jahren um 83% gestiegen, in Auckland auf mehr als 1 Million neuseeländische Dollar, rund 600.000 Euro. Für viele unbezahlbar. Der durchschnittliche Neuseeländer verdient 50.000 Dollar im Jahr.
Das Problem liegt im System und es wird immer größer. Unsere Einrichtung gibt es seit 32 Jahren. So schlimm wie jetzt war die Wohnungsnot noch nie. Leute wie Lori hätten vor 30 Jahren kein Problem gehabt, auf dem privaten Immobilienmarkt etwas zu finden. Doch da herrscht jetzt ein regelrechter Verdrängungswettbewerb. Auf dem sozialen Wohnungsmarkt sieht es auch nicht viel besser aus. Es rächt sich, dass der Staat das Problem auf die lange Bank geschoben hat. Egal, ob Sozialdemokraten oder Konservative an der Macht waren. Doch zumindest die aktuelle Regierung drückt aufs Tempo beim sozialen Wohnungsbau.
In the 35 years that I've been involved in housing and in public policy, I don't recall it being as bad as it is now.
Alarm schlägt auch Wohnungsaktivist Alan Johnson. Süd-Auckland, ein Gewerbegebiet unweit der Autobahn. Hier hat die neuseeländische Heilsarmee ihren Sitz.
Wenn wir über Armut reden, landen wir innerhalb von 1-2 Minuten bei der neuseeländischen Wohnungskrise. Der Mangel an bezahlbarem Wohnraum ist einer der Hauptgründe für die grassierende Armut. Unsere Regierung hat zwar alle UN-Menschenrechtskonventionen unterzeichnet, doch niemand kontrolliert, ob sie sich auch daran hält. Bedürftige erhalten zwar Sozialhilfe und Wohnungsgeld, doch es zu bekommen ist viel zu kompliziert. Deshalb auch die ganzen Obdachlosen auf der Straße. Ich setze mich als Menschenrechtler für bezahlbaren Wohnraum ein, weil es etwas mit Armut zu tun hat. Und Armut mit Menschenrechten.
In Neuseeland hat sich der 58-Jährige mit dem grauen Wuschelkopf einen Namen gemacht als Verfechter des sozialen Wohnungsbaus, schon zu Zeiten, als noch kein Hahn danach krähte. In den 80ern und 90ern war Neuseeland Experimentierfeld neoliberaler Reform. Damals hielten viele Politiker Allen für einen Spinner. Heute kleben dieselben Leute an seinen Lippen. Der Städtebauer zeigt auf den Bildschirm seines Computers. In 2 Wochen wird er in der Hauptstadt Wellington die 12. Ausgabe des nationalen Wohnungsberichts vorstellen. So viel ist klar, es wird Licht geben und viel Schatten.
Besonders in Auckland beobachten wir ein beunruhigendes Phänomen. Der Durchschnittsverdienst mag zwar bei 1.000 neuseeländischen Dollar pro Woche liegen, rund 600 Euro, doch das heißt noch lange nicht, dass alle auch so viel verdienen. 60% der Berufstätigen bekommen weniger. Und wenn du dir Gesamtneuseeland anschaust, unser Niedriglohnsektor wird immer größer. Wie soll jemand mit 16,25 Dollar eine bezahlbare Wohnung finden? Das kannst du vergessen. Noch dazu, wo der Druck ständig wächst, wegen der ganzen Migranten. Und weil wir es nicht geschafft haben, genügend Häuser zu bauen, um Schritt zu halten mit dem Bevölkerungswachstum.
Eine Spekulationssteuer für Immobilienhaie, wie Allen sie fordert. Da wird Leonie Freeman ganz anders. Auckland, das Finanzviertel, die Shortland Street 51. Viel schicker geht es kaum. Um die Ecke reiht sich eine Edelboutique an die nächste. Auf der Straße schwarze Limousinen, made in Germany. Und oben im vierten Stock logiert Leonie, die wie aus dem Ei gepellte Vorsitzende des neuseeländischen Eigentümerverbands.
In meiner Jugend hieß es, arbeite hart, studiere, such dir eine Arbeit und dann kaufst du dir ein Haus. So sind wir groß geworden. Deshalb ist die Immobilienkrise auch ein so großes Thema. Wir sind alle fassungslos, dass der neuseeländische Traum zu platzen droht. Wenn du dir typische Berufe anschaust, Lehrer, Krankenschwestern, Polizisten, viele von ihnen haben Riesenprobleme, ein Haus zu kaufen. Sie haben einfach nicht genug Geld.
Drei von vier neuseeländischen Junglehrern haben längst die Hoffnung aufgegeben, ein Eigenheim zu erwerben. Natürlich hat auch die elegante Powerfrau von der Studie der Lehrergewerkschaft gehört. Ihre Augen funkeln. Scandalous sei das. Skandalös. Genau wie der Vorwurf, ihre Branche trage eine Mitschuld an der Misere. Es ist ja auch nicht so, als ob ihre Leute in den letzten Jahren Däumchen gedreht hätten. Rund 50 Milliarden neuseeländische Dollar haben die in ihrem Verband organisierten 550 Unternehmen investiert. In Malls, neue Bürotürme, Townhouses. Sozialer Wohnungsbau dagegen, Leonie winkt ab, hat sich nicht gelohnt, die Rendite zu niedrig. Doch das soll sich ändern, dank Collective Impact, ihrer neuesten Idee.
Collective Impact isn't about saying, right, it's one group that's going to solve it all by themselves. Collective Impact.
Beim kollektiven Ansatz geht es nicht darum zu sagen, eine Gruppe allein löst das Problem. So funktioniert das nicht. Nur gemeinsam können wir ein solch komplexes Problem wie die Immobilienkrise lösen. Die staatlichen Stellen auf Bundes- und Kommunalebene müssen dem Privatsektor die Hände reichen. Mir schwebt so etwas wie eine kleine Agentur vor, deren einzige Aufgabe darin bestünde, die Arbeit der verschiedenen Akteure auf dem Immobilienmarkt zu koordinieren.
And this is my ideal, that there would be some small independent group whose sole job is to coordinate between all the different sector groups.
Sachen in Frage gestellt hat Leonie schon immer. 1995 gründete sie Neuseelands erste Immobilienwebsite. Sie lacht. Für verrückt hätten sie alle gehalten. Häuser? Im Internet verkaufen? Heute ist realestate.co.nz die größte Immobilienplattform des Landes und Leonie eine reiche Frau. Doch sie will mehr als Vorsitzende des Eigentümerverbands.
Ich habe den Job angenommen, um unsere Branche wachzurütteln. In den letzten 30 Jahren habe ich in allen möglichen Bereichen des Wohnungsmarktes gearbeitet. Und ständig habe ich mich gefragt, welche Rolle können wir spielen, um Neuseeland lebenswerter zu machen? Der zweite Grund, warum ich seit Januar Vorsitzende bin, ist, dass der Immobilienmarkt immer noch eine Männerdomäne ist. Unser Verband hat sich zum Ziel gesetzt, bunter und inklusiver zu werden. Mehr Frauen, verschiedene Ethnien. Wir brauchen gute, schlaue Leute. Ich will Frauen in unserer Branche ermutigen, auch eine Rolle zu spielen.
Ein neuer Tag, eine andere Ecke der Südpazifikinsel. Und auch hier ist die Immobilienkrise großes Thema. An den Baustellenlärm haben sie sich langsam gewöhnt, die Mitarbeiter des Bauministeriums in der Hauptstadt Wellington. Rod Harris winkt ab, alles halb so wild, das mit dem Lärm draußen. Der Beamte leitet ein 50-köpfiges Team.
Einer der Gründe, warum Abteilungen von anderen Ministerien letzten Oktober im neuen Ministerium für Wohnungs- und Städtebau zusammengelegt wurden, ist, dass wir so besser zusammenarbeiten können, um systemische Lösungen zu erreichen.
Rods neuer Arbeitsplatz, er könnte schöner kaum liegen. Durch das Fenster fällt der Blick auf die Bucht von Wellington. Segelboote und Frachter ziehen ihre Runden, manchmal auch Wale. Erst vor ein paar Tagen hätten sie zwei gesehen, erzählt der Karrierediplomat, der vom Außen ans Bauministerium ausgeliehen wurde. Bevor Rod nach Wellington zurückkam, war er neuseeländischer Botschafter in Berlin.
Es ist sehr nützlich für mich, diese zwei Systeme vergleichen zu können.
Deutsch spricht Rod fließend, auch wenn er über die Details seines neuen Jobs lieber auf Englisch redet. Seine Zeit in Berlin kommt ihm jetzt zugute. Neuseeland und Deutschland mögen zwar 18.000 Kilometer auseinander liegen, doch die Probleme sind ähnlich.
We're very similar and very different, and in fact we're doing some work at the moment. The embassy in Berlin has been looking quite close.
Einerseits ähneln wir uns sehr, andererseits sind wir sehr verschieden. Wir untersuchen das gerade. Unsere Botschaft in Berlin schaut sich näher an, was wir uns von eurer Wohnungspolitik abschneiden können. Ich denke, wie ihr Städte verdichtet, könnte für uns interessant sein. Dann eure Miettradition. Auch bei uns mieten immer mehr Leute, aktuell 30%. Wir müssen prüfen, ob unsere Mietgesetze noch zeitgemäß sind. Da schauen wir, wie Deutschland das regelt. Ihr macht einiges in der Wohnungspolitik ziemlich gut, aber klar, es gibt auch große Unterschiede zwischen unseren Ländern. Die Größe, die geografische Lage, doch mir scheint, wir haben dieselben Probleme. Neuseelands größtes Problem ist zurzeit der Mangel an bezahlbarem Wohnraum.
The key problem I could sum it up is to say that there's a lack of affordable housing.
This is a complex problem. There's no one solution.
Es gibt nicht die Lösung. Das ist das Mantra von Rods Kollegin Hilary Aid. Auch sie berät Bauminister Phil Twyford, auch sie eine Technokratin. Als solche verkauft Hilary der Öffentlichkeit das, was der Minister politisch auf den Weg bringt. Die Sache mit dem Kaufverbot etwa. Seit August 2018 dürfen Ausländer keine Häuser mehr kaufen, es sei denn, sie sind Australier oder aus Singapur. Für alle anderen gilt Hände weg. Auch wenn Hilary es nicht offen sagt, aber mit der Maßnahme will sich die Regierung chinesische Investoren vom Hals halten. In den letzten Jahren haben sie reihenweise Häuser und Wohnungen auf der Insel der Seligen gekauft, genau wie etliche Milliardäre, darunter Tesla-Chef Elon Musk. In der Bevölkerung kommt das Kaufverbot gut an, genau wie anfangs der zweite Paukenschlag der Labour-Regierung, der Kiwi-Build-Plan. 10.000 neue Häuser will der Staat bis Mitte 2021 bauen, erschwingliche Häuser.
Der Grund, warum die Regierung das Kiwi-Build-Programm eingeführt hat, liegt darin, dass der Markt nicht genügend bezahlbare Eigenheime bereitgestellt hat. Der Staat musste handeln und sich fragen, warum baut die freie Wirtschaft nicht genug Häuser? Die Antwort lautet, die Rahmenbedingungen stimmen nicht. Wir schauen uns das gerade genauer an. Ist die Bauplanung zu kompliziert? Braucht ein Bauträger zu viele Erlaubnisse? Sind wir zu bürokratisch? Das haben wir als ein Hauptproblem identifiziert.
Ein Problem hat auch Bauminister Twyford mit KiwiBuild nämlich. Hilary verdreht die Augen. Natürlich weiß auch sie, dass ihr Boss kleinlaut zugeben musste, statt der versprochenen 1.000 neuen Häuser werden es bis zum Stichtag am 1. Juli nur 300 sein. Die Beraterin strafft den Rücken. Zu politischen Fragen no comment. Nur so viel.
Wir können auch nicht alle Probleme lösen. Es ist nicht so, als ob wir nur mit dem Finger schnippen müssten und schwupps, schon ist das Wohnungsproblem vom Tisch. Kooperation ist das A und O. Die Bauindustrie weiß oft besser als wir, wo der Schuh drückt. Deshalb sind meine Kollegen und ich auch, so oft es geht, draußen unterwegs.
Das Kiwi-Build-Fiasko sorgt auch in einem Gewerbepark am Rande Wellingtons für Gesprächsstoff.
Zumindest legt die Regierung nicht die Hände in den Schoß. Es ist besser als gar nichts. Es dauert halt. Du kannst nicht von heute auf morgen Häuser bauen.
Konstatiert Andrew Duncan, der junge Immobilienmakler und Blogger. Der neuseeländische Traum, in einem Vorort zu leben, das ist Andrews Thema.
Der neuseeländische Traum hat sich mit der Zeit verändert. Als meine Eltern groß wurden, träumten alle von einem 100 Quadratmeter großen Haus auf einem 1000 Quadratmeter großen Grundstück. Jetzt ist es eher so, dass die Leute ein 300 Quadratmeter großes Haus wollen auf einem deutlich kleineren Grundstück. Die Häuser werden immer größer, während die Familien kleiner werden. Da spielen ein paar Faktoren eine Rolle. Es ist heute einfacher, materielle Dinge anzuhäufen. Möbel, Autos, Fernseher kosten viel weniger als früher. Der Rest ist Psychologie. Je größer mein Haus, desto stolzer bin ich. Ein großes Haus bedeutet, ich habe es geschafft. Viele Neuseeländer denken so. Ihr Ego ist größer, wenn ihnen eine große Immobilie gehört.
Big is beautiful. Der Familienvater kann damit nichts anfangen. Er selbst wohnt mit Frau und Kind in einem kleinen 80er-Jahre-Haus. Reicht vollkommen, meint er. Genau wie sein minimalistisches Büro mit den Fotos von der Skyline Wellingtons.
Traditionally, real estate companies are based on a main road.
Traditionellerweise befinden sich Immobilienfirmen im Zentrum, auf einer Hauptstraße. Doch das kostet Geld. Mein Geschäftspartner und ich haben uns deshalb gedacht, lass uns einen Standort suchen, der etwas abseits liegt, aber immer noch leicht zu erreichen ist und weniger kostet. Wir versuchen, so effizient wie möglich zu sein, damit unsere Kunden Geld sparen können.
Sechs Häuser hat der Immobilienmakler im letzten Monat verkauft, wenn er nicht gerade geblockt hat. Über den Häuserkauf, eine Wohnungspolitik des 21. Jahrhunderts. Andrew klappt sein Notebook auf. Die Mail, die will er unbedingt noch zeigen.
Die Mail hat mir eine Frau geschickt. Sie schreibt: Vielen Dank, Andrew. Ihr Mann und sie haben gerade ein Haus gekauft. Sie hat meinen Blog gelesen und mich angeschrieben. Da siehst du, da sind sie, mit einem goldenen Dankeschön-Zeichen.
Es gibt sie noch, versöhnliche Geschichten aus dem neuseeländischen Häuserkampf, solche mit Happy End.
Teuerste Immobilienpreise weltweit. Häuserkampf auf Neuseeländisch. Michael Franzen berichtete für die Weltzeit. Und Isabella Kohler bedankt sich fürs Zuhören.